Du musst doch wissen, wie du an dir mit dir selbst arbeitest, was du dir nicht zumuten kannst oder vielleicht auch mal einen Schritt weitergehen und dir etwas zumuten, woran du dann scheiterst, um dann zu sehen, okay, so weit bin ich noch nicht.
Das Jahr geht zu Ende oder ein neues beginnt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und für viele von uns heißt das Pläne, Vorsätze, Wünsche machen. Und je nachdem, wie ehrlich wir dann zu uns selbst sind, einiges davon scheitert. In dieser Episode geht es also genau um das. Scheitern in ganz kleinen Dingen, aber auch in ganz großen. Und dafür bin ich sehr froh um meinen heutigen Gast, Ralf Kemmer. Er veranstaltet seit 10 Jahren die Berliner Fuck-Up Night, coacht Unternehmen zu Fehlerkultur und ist Professor für Kampagnen- und Kommunikationsplanung. Kennengelernt haben wir uns durch einen LinkedIn-Post, in dem ich das Scheitern meines eigenen Startups reflektiert habe. Dann wurde ich zur Fuck-Up Night eingeladen, habe dort gesprochen, ja, und jetzt sitzen wir hier. Wir sind hier im Stay High Podcast. Also will ich wissen, kann man richtig oder gut scheitern, so dass es eine positive Auswirkung auf unsere Einstellung und unseren Charakter hat? Und wie können wir durch richtiges Scheitern unser Leben gestalten und dabei mutiger und selbstzufriedener werden? Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein, ja.
Ralf, als jemand, der so viel mit dem Thema Scheitern konfrontiert ist, woran bist du zuletzt gescheitert?
Naja, ich scheitere schon immer mit an Entscheidungen, die andere Personen mit betreffen. Also sei es Beziehung, Erziehung der Kinder oder so, wo man sich dann selbst, kennt man wahrscheinlich selbst so, nochmal in Frage stellt mit, okay, habe ich da jetzt das Richtige gesagt? War das jetzt genau der Tonfall, den ich auch treffen wollte? Mhm. Deckt sich das mit dem, was ich eigentlich im Kopf hatte? Also so, ne, in der Kommunikation merkt man das ja oft, dass man dann anders rüberkommt, als man wollte. Und das ist natürlich dann schon auch mit Scheitern im Kleinen, Dinge nicht so vermitteln zu können, wie man es sich erhofft hat. Und wir kennen das ja, ne? Wie oft man sich da manchmal erklären muss für irgendwas, habe ich nicht so gemeint. Nee, hast mich falsch verstanden und so weiter. Also ich glaube, das war in den letzten Tagen schon häufiger der Fall bei mir auch.
Okay, weil ich wollte natürlich gerade fragen, so inwiefern ist das denn Scheitern? Ja, was heißt denn Scheitern eigentlich? Wofür steht der Begriff?
Naja, also so grundsätzlich und vereinfacht, dass etwas in eine andere Richtung gelaufen ist, als man sich das selbst vorgestellt hat oder als man geplant hat, beabsichtigt hat, dass es irgendwie wird. So, ne? Falsche Richtung, ist irgendwas abgebogen. Und was für uns mit interessant ist, ist halt immer nochmal, in welcher Form man da auch mit einen Einfluss hätte oder eine Verantwortung dafür hätte tragen können, dass doch in eine andere Richtung geht.
Mhm. Ja, bei der Vorbereitung habe ich natürlich mir so ein paar Wortdefinitionen auch angeschaut, wo der Begriff auch herkommt, Scheitern, so von, das war ganz witzig, das wusste ich gar nicht, so von Scheit, wie der Holzscheit und dann zu Scheitern gehen, also in Trümmer zerfallen, ja, also da kommt der Begriff her, deswegen sagen wir auch Scheitern. Es ist für mich aber auch immer negativ behaftet, auf irgendeine Art, wenn man ein gesetztes Ziel, ob von sich selbst gesetzt oder auch von extern, das gibt es ja auch, ne? Ziele setzen wir uns nicht immer selbst, einige werden für uns gesetzt, wenn man das nicht erreicht. Und das Interessante war, dass du gerade so mit einem Beispiel auf der Beziehungsebene, also auf der Beziehung zwischen zwei Menschen oder auf der Kommunikationsebene begonnen hast, weil viele oder zumindest auch ich für einen großen Teil haben halt so, ja, irgendwie, man kann natürlich auch privat scheitern, man kann beruflich scheitern, man kann sportlich scheitern, man kann in der romantischen Beziehung mit seinem Partner scheitern, man kann unternehmerisch auf viele Arten scheitern. Ja?
Das stimmt. Also das ist das, was du eben meinst mit diesem Scheitern und wenn man es dann als Begriff natürlich benutzt, dann will man ja auch diesen Fall definieren, in dem man wirklich sagt, ich bin gescheitert. Also jetzt bei mir, Beispiel von eben, keine Ahnung, ich habe gestern beim Sport meine Sätze nicht bis zum Ende irgendwie durchziehen können, weil es mir vielleicht kraftmäßig nicht gereicht hat. Betrachte ich nicht als Scheitern. Mhm. Also bin ich dann gescheitert.
Finde ich auch.
Habe ich halt nicht geschafft irgendwie so. Aber das wäre so eine, ne?
Aber das ist auch Ansichtssache. Also jetzt stell dir vor, ein Leistungssportler.
Absolut.
Trainiert Jahre auf ein Ereignis hin, ja?
Ja.
Oder selbst in seinem wichtigsten wöchentlichen Training kommt nicht auf seine Satzzahl. Ich glaube, das ist dann
absolut
auch ein Scheitern für so eine Person.
Ja, und das, also da spielt eben mit, welche Intention und welche Erwartungshaltung man hat. Und vielleicht bin ich deswegen auch schnell auf diese Beziehungsebene gekommen, weil es da sich am schnellsten manifestiert, wenn etwas in eine andere Richtung läuft, als man es eigentlich wollte, weil es einem auch nahe das geht, stimmt, und weil es emotional ist, man eingebunden ist. Jetzt bin ich kein Leistungssportler und habe jetzt auch beruflich gerade in den letzten 3-4 Tagen nichts gehabt, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, das ist so ein Fall, den ich nur mal beleuchten würde. Und man reflektiert, glaube ich, auf einer privat, freundschaftlich, Beziehung oder wie auch immer Ebene viel schneller, weil das Feedback eben auch direkter ist. Also man sieht es im Gesicht. Also habe ich was gesagt, was ich nicht so sagen wollte, und schaue dir ins Gesicht, denke ich so, falsch formuliert. So, ist offensichtlich.
Ja, das ist aber, ich finde mal, Scheitern ist so ein endgültiger Begriff. Ja, also das ist so die finale Konsequenz davon, wenn man Fehler gemacht hat. Weil ich meine, Fehler machen wir andauernd. Ja, Fehler machen wir, weiß ich, bei allen möglichen, also am Tag machen wir locker 50 Fehler, 100 Fehler, weiß ich nicht, auf ganz vielen Ebenen. Ja.
Ja.
Und Scheitern ist für mich immer so final, so, das ist der Abschluss, das ist irgendwie ein, muss schon auch eine gewisse Größe haben, das Ziel, damit man sagt, so, wow, hier dran bin ich gescheitert. So.
Ja.
Keiner sagt jetzt, boah, ich bin heute gescheitert, weil ich ja doch wieder zu lange auf Instagram gewesen bin.
Ja.
Vielleicht, wenn das ein Vorsatz war, und deswegen auch dieses Thema jetzt so zum Jahreswechsel, Scheitern mit Vorsätzen, mit Plänen. Ja, Ralf, seit 10 Jahren veranstaltest du hier in Berlin mit einem Kollegen von dir die Fuck-Up-Night. Ja, ein Event, in dem Menschen oder an dem Menschen von Scheitern berichten, von ihrem persönlichen Scheitern, in ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Also wie gesagt, beruflich, privat, schulisch.
Stimmt, also würde ich gleich eingrenzen.
Was
also,
ist die Fuck-Up-Night?
Unsere Subline ist schon Business-Scheitern. Also jetzt mein eben formulierter Case wäre nichts, was wir auf der Fuck-Up-Night vortragen, diskutieren, verhandeln würden. Also es geht jetzt nicht um Scheidungen und so weiter. Nein, wir sind vom Frame her immer bei Business-Scheitern. Das heißt, es geht um berufliche Probleme, Fuck-Ups, die auch genau als Fuck-Ups von uns immer benannt werden. Es hilft uns so ein ganz klein bisschen, weil Fuck-Ups natürlich klar ist in der Definition, andererseits aber uns nicht in diese Problematik der deutschen Vielbegrifflichkeit von Fehler, Scheitern, ne, und dann kommen wir gleich von Fehlerkultur zur Lernkultur und so weiter. Das würden wir immer am Anfang ganz gerne so ein bisschen vermeiden wollen. Und Fuck-Up ist aber auch sehr spezifisch, auch ein bisschen provokant. Du hast ja gesagt, wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, mit denen wir Workshops machen zur Fehlerkultur. Und wenn wir dann kommen und sagen, naja, wir sprechen dann über Fuck-Ups, kommen natürlich ganz viele, speziell auch die englischsprachig, also Native sind, die sagen, also sagen wir bei uns nicht, also wenn UK Kunden hast, die dann sagen, fuck up, dann ist es schon anstrengend für die, mit dem Wort umzugehen.
Okay.
Das hören wir,
die alten britischen.
Ja, doch.
Ja, die Bourgeoisie.
Ja, das hören wir häufig, aber auch in deutschen Unternehmen. Also ist schon etwas, was anstößt so ein bisschen. Und die Fuck Up Nights, so wie wir sie hier veranstalten, also die Public Veranstaltung, auf der du ja auch gesprochen hast, sind Veranstaltungen, bei denen eigentlich 3 SprecherInnen auf der Bühne stehen und hintereinander ungefähr 15, 20 Minuten, je nachdem, wie lange so ein Fall ist, erzählen, woran sie in ihrem Berufsleben, in ihrer beruflichen Entwicklung gescheitert sind. Das sind meist und zum Großteil 80-90% würde ich mal sagen, Unternehmerinnen, Selbstständige, die da sprechen. Teilweise auch, wie bei dir ja auch, aus dem Startup-Bereich kommt. Daher kommt dieser Grundgedanke auch, das über Scheitern sprechen. Und die erzählen dann über, was ihnen passiert ist, warum das passiert ist. Und uns interessiert eigentlich immer die Schnittstelle zwischen dem ja beruflich und menschlichen. Also wir klammern das eben nicht aus. Insofern kommen wir dann schon auf diese Ebene mit, was ist es denn menschlich, was ist es denn persönlich emotional? Weil das sowohl im Vorfeld eines beruflichen Scheiterns teilweise, aber auf jeden Fall im Nachhinein eine Rolle spielt. Also ne, wir können das nicht irgendwie in den Teppich kehren und denken, das belastet mich emotional nicht, war ja nur ein Job. So gehen wir nun mal in den Dingen nicht um. Und darüber sprechen wir sehr viel auf der Fuck Up Night, dann mit dem Publikum auch.
Das ist sehr gut. Also da hast du bestimmt auch sehr viele Impulse aus dem Publikum bekommen. Ich finde das so bemerkenswert, weil über 10 Jahre Veranstaltungsdauer kommen natürlich so enorm viele Geschichten zusammen und Fehlschläge. Gibt es so deiner Meinung nach Gemeinsamkeiten, die viele dieser Geschichten rund ums Scheitern haben? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, also es gibt so, was man jetzt so Key Findings nennen würde.
Neudeutsch, ja, genau.
Neudeutsch, ja, genau. Und das ist ja, also was wir da haben, ist ja sowas wie ein qualitativer Research. Ne? Also wir haben irgendwie 200 Sprecherinnen gehabt mittlerweile. Und da filtern wir für uns, eben dann auch für die Workshops und so immer mit raus, was ist denn etwas, was so ein gemeinsamer Nenner der Stories ist. Mhm. Und da kommen wir drauf. Haben wir. Und das ist teilweise relativ einfach, wenn man es dann hört. Und es ist dann doch so schwierig in der Umsetzung. Also einer der immer wieder erwähnten Fälle ist Transparenz. Also Transparenz ist total wichtig, um gut mit Fehlern umgehen zu können und gut mit Scheitern umgehen zu können. Je transparenter ich bin, umso weicher werden die Dinge, wenn ich dann halt wirklich scheitere, weil ich habe mein Umfeld schon integriert. Die wissen, um was es geht. Man kann sich austauschen. Man kann dann eben auch teilweise was wie Scheitern vermeiden, weil viele Stories schlüsseln sich so auf, dass festgestellt wird, ich war eben nicht transparent. Und der zweite Punkt, den wir auch da haben immer, ist Kommunikation. Ich habe eben nicht kommuniziert. Und deswegen bin ich gescheitert, weil ich habe mich nicht geöffnet, ich habe nicht andere mit eingezogen, ich habe mir keinen Rat geholt, ich habe nicht hingehört, was die anderen wollen. Also so Beispiel, was wir oft haben, Dinge werden, das ist eher BWL-orientiert, Dinge werden an der Zielgruppe, am Markt, an den Interessen vorbei entwickelt. Mhm. Typisch immer wiederkehrender Fall in den Unternehmen, bei den Sprecherinnen, die wir haben. Du kennst es wahrscheinlich aus dem Startup-Bereich sehr gut. Der Markt existiert nicht oder die Zielgruppe gibt es dann doch nicht. Startup ist gescheitert so. Beim Startup noch okay nachvollziehbar, weil das ja die Spielwiese ist, auf der sie bewegen. Aber bei vielen anderen auch. Und das ist so typisch. Ne? Was ist passiert? Man hat nicht hingehört. Man hat nicht kommuniziert. Man hat vielleicht auch nicht mit den Personen gesprochen, die es hinterher betrifft. Und daran ist man dann gescheitert. Nämlich, dass man etwas entwickelt hat, was ja scheinbar keine Notwendigkeit hat.
Hm. Cool. Also das ist so eine, sage ich mal, eine sehr externe Komponente, ja, so Kommunikation mit seinem Umfeld, ja. Rücksichtnahme auf die Zielgruppe. Das sind so Gründe, woran es dann gescheitert ist. Wenn man aber jetzt versucht, so von extern auf intern, also auf sich selbst zu gehen, gibt es da Reflexionen der Gäste, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also da ist schon mit einer der Punkte, was du eben gesagt hast, also die Reflexion an sich. Also man muss sich ja auch erstmal selbst immer wieder reflektieren. Also kommen wir zu meinem Beispiel, das ich eingangs hatte. Ich merke ja erst dann, dass meine Kommunikation dir gegenüber oder jemand anders gegenüber nicht richtig ankommt, wenn ich es im Gesicht von dir ablesen kann.
Korrekt.
So, oder ich reflektiere mich selbst und denke mir, wow, falscher Tonfall. Mhm. So, habe ich irgendwie nicht so gut getroffen. Mhm. Aber dazu muss ich ja auch erst fähig sein oder mir das überhaupt bewusst machen, dass ich das jetzt so reflektieren möchte. Und das ist so etwas, was natürlich dann auch bei Business und so weiter mit einer Rolle spielt. Also in welcher Rolle sehe ich mich selbst oder möchte ich mich selbst sehen? Und wie reflektiert gehe ich mit dieser Rolle um, die ich dann letztlich als, sagen wir mal, Führungskraft zum Beispiel habe oder als Verantwortlicher für ein Team habe oder auch im Team habe? Reflektiere ich mich das selbst oder nehme ich eine Rolle einfach unreflektiert ein und ziehe das durch? Das ist so eine Grundvoraussetzung, um mit Fehlern umzugehen, dass ich das erkenne und offen dafür bin.
Pass auf, du sagst das so einfach, Reflexion, ja, das ist klar. Auch, also deswegen bist du ja auch hier zu Gast, aber in meinem eigenen Prozess, ja, des Scheiterns dieses Startups, ist es ja schon so, dass man an irgendeinem Punkt so Signale erkennt. Okay, hier entweder der Markt ist nicht groß genug oder die Kunden sind nicht zahlungsbereit genug. Man versucht, und ich glaube, das ist dann aber, ich glaube, das macht auch so Gründer und viele erfolgreiche Menschen, Sportler, wie auch immer, auch ein bisschen aus, dass man auch nicht sofort aufs erste Signal hört, sondern weitermacht.
Absolut, ja? Klar.
Und für mich war eben diese Balance zwischen, okay, so eine ganz rationale Reflexion der Dinge, wie sie sind, und diesem inneren Antrieb, es besser zu wissen und besser zu machen und dran zu bleiben, das war halt schon auch auf jeden Fall eine Schwierigkeit für mich, mir dann einzugestehen oder an irgendeinem Punkt auch mit uns im Team einzugestehen, okay, das läuft jetzt hier nicht so, wie es laufen soll. Was machen wir denn jetzt? Und der zweite Gedanke, den du mit Reflexion ausgelöst hast bei mir, wo lernen wir denn zu reflektieren? Oder wo lernen wir Reflexion? Mhm. Also ich habe das in der Schule nicht gelernt.
Nee.
So, und zu Hause, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich hatte zu Hause sehr viele Freiheiten und sehr viel Vertrauen von meinen Eltern. Die haben mich alles machen und experimentieren lassen. Aber so die richtige Anleitung zur Reflexion, da erinnere ich mich nicht dran. Und ich glaube, ja, vielleicht ist zu Hause das Elternhaus auch nicht unbedingt der beste Ort dafür. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das ist etwas, das, finde ich, lernen wir als Gesellschaft und auch als Einzelpersonen nicht so gut.
Nee, also nicht unbedingt. Ich glaube, es wird besser. Also ich glaub,
wieso
schon,
glaubst du das?
Na, ich habe schon das Gefühl, dass mit dem, wie man mittlerweile über diese Sachen wie New Work spricht oder über Mental Health spricht, also dass darauf mehr Wert gelegt wird und da, sagen wir mal, zumindest eine Form von Entwicklung stattfindet.
Ja, das stimme ich dir zu.
Das glaube ich schon, und ich glaube auch, dass neuere Generationen, die jetzt ins Berufsleben einsteigen, mit einem anderen Verständnis und anderem Selbstverständnis auch das machen. Und das ist, denke ich, auch erstmal gut so, ohne das jetzt im Detail werden zu wollen. Und da glaube ich, da kommt dann dieses Reflexion. Und nicht umsonst haben wir mittlerweile doch sehr boomend so eine Coach-Szene. Da entwickelt sich schon was, das schon. Vom Elternhaus kommt, ich glaube halt, was dein Elternhaus jetzt angeht, du hast ja zumindest mal so ein extrem positives Selbstbewusstsein mitbekommen, was einem ja schon mal sehr hilft. Also, und da steckt ja auch schon viel drin. Also dieses Selbstbewusstsein heißt ja auch, du bist ja deiner selbst so weit bewusst, dass du dich selbst auch ein bisschen verstehst und auch damit umgehen kannst ein bisschen mehr. Und das hilft schon. Und wenn das jetzt nicht so völlig losgelöst von allem außen herum ist, und da kommt es dann wieder genau auf diesen Punkt Transparenz, Kommunikation, also, und du auf die von außen hörst, dann kannst du auch mit deinem Selbstbewusstsein auch dich mal ab und zu kritisch hinterfragen und merkst natürlich, ne, wie sind die Reaktionen auf mich, wie gehe ich damit um, wie gehe ich im Team mit Dingen um, die an mich herangetragen werden. Und das braucht man dann schon. Also ich glaube jetzt aus sich selbst heraus dann immer alles nur zu reflektieren und scheinen zu können, ist natürlich sehr einseitig. Also das geht dann so auch nicht. Aber du brauchst schon diesen Transfer dann immer.
In meinem Fall habe ich das Reflektieren tatsächlich erst so, sage ich mal, mit 16, 17, 18 dann gelernt, als man angefangen hat, so viel, viel mehr, also ich habe in dem Alter angefangen, viel mehr zu lesen.
Ja.
Und ich glaube, das kam dann durch. Bis dahin war ich tatsächlich eher sehr selbstbewusst und auch sehr selbst überzeugt. Ja. Und das, wie gesagt, ist nicht immer die beste Charaktereigenschaft. Weil
bis dahin war es ja auch erstmal pubertär, von daher. Was soll man erwarten?
Fair, ja, Punkt. Okay. wie hat sich denn durch all diese Stories, die du übers Scheitern und vor allem das, was danach kommt, und dazu kommen wir später noch, deine eigene Einstellung zum Scheitern verändert? So, weil du machst das ja 10 Jahre.
Ja.
Vor 10 Jahren warst du ja wahrscheinlich ein anderer Ralf, als der du heute bist, zu einem gewissen Teil.
Ja, das
oder
ist,
nicht?
Weiß ich nicht. Da muss man wahrscheinlich wieder andere Menschen dann dazu fragen.
Ja, also ich kann für mich sagen, ich war vor 10 Jahren ein ganz anderer Jakob, als der ich heute bin.
Ja, also glaube ich schon auch, dass ich da etwas mit durchlaufen habe. Nach außen hin messbar ist wahrscheinlich, dass ich versuche mit den Fehlern von anderen oder auch, also jetzt nicht immer mit den Scheitern, aber mit den Fehlern anderer positiver umzugehen, teilweise milder im Sinne von verzeihender auch damit umzugehen, vielleicht auf eine gewisse Weise auch verständnisvoller, wenn Dinge nicht in der Weise, wie ich mir es jetzt vorgestellt hätte, dass jemand anderes handelt, sondern dass ich damit umgehen kann. Konkret, ich versuche das schon auch, also ich lehre ja und ich versuche das schon auch mit zum Beispiel in sowas wie eine Benotung mit einzufließen zu lassen oder eben nicht nur in die Benotung an sich, sondern auch in der Aufgabenstellung schon. Und das ist teilweise schwierig, aber ich gebe auch in meinen Kursen, Seminaren am Anfang ein Intro über mich selbst und erkläre dabei eben auch, dass ich mich mit Fehlerkultur beschäftige und bemüht bin, das, was denn als Fehler auftaucht, durchaus als eine Chance für eine Entwicklung in eine andere Richtung zu sehen und auch mit zu interpretieren. Und das, also das ist so, was ich konkret da nachvollziehen kann. Und jetzt dann auf mich selbst bezogen, bin ich wahrscheinlich, was man jetzt so vielleicht achtsamer nennen würde. Also so, ich weiß durchaus, dass halt Dinge dann nicht so laufen, wie man sie möchte, und dass man auch so dieses klassisch gewünschte Form von einem Perfektionismus, den man dann manchmal hat oder denkt, dass der notwendig wäre, dass man den halt auch teilweise dann einfach ablegen kann, weil es die Dinge sind am Ende nicht unbedingt dem Plan entsprechend, und es ist halt ein Prozess, dahin zu kommen, und der Prozess ist nicht immer linear und auch nicht immer ganz geradlinig, was das Ganze irgendwie angeht.
Ich muss hier doch die Weisheit meiner Mutter nochmal erwähnen an der Stelle. Die hat nämlich bezogen darauf immer gesagt, Jakub, sei nicht so verbissen.
Ja.
Weil auch das, ne, Scheitern ist ja das Verfehlen eines selbstgesetzten Zieles. Und wenn nicht nur das Ziel, sondern auch der Weg so präzise und so hart selbstgesetzt sind, dann wird man irgendwie unvermeidlich irgendwie an einer Stelle scheitern. Und was du gesagt hast, so mit der Achtsamkeit, der auch so Lebensgelassenheit so ein bisschen vielleicht, sich da so ein bisschen zu entspannen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber auch nicht zu starr dem Ziel zu folgen.
Ja, und es ist halt eben auch die Ziele, also muss man dann schon sagen, die verschieben sich ja auch teilweise.
Mhm.
Also wenn ich ein Ziel vor Augen habe und exakt das erreichen möchte und nur darauf fokussiert bin, dann nehme ich ja auch nicht das mit, was mir auf dem Weg begegnet. Also es gibt ja auch Chancen, dass vielleicht eine Abweichung sinnvoll wäre. Also
ja,
was dann ein anderes Ziel beinhalten würde. Aber wenn ich nur auf dieses eine fokussiert bin, wir bringen oft in so Workshops so ein schönes Bild, da geht es darum, wie eine Bergbesteigung stattfindet, und dann sieht man so mehrere Routen, die einfach gescheitert sind, also wo es nicht weiterging. Da war dann, keine Ahnung, ein Fels, ein Gletschergebiet oder was auch immer im Weg, und die kamen nicht weiter. Und am Ende sind es halt so 4-5 Routen nebeneinander, und mit einer ist man dann halt erfolgreich.
Ja.
Da geht es natürlich schon, dieser Punkt ist da oben anzukommen. Aber wenn man die Ideal- oder die Linie anzieht, die zum Erfolg führt, ist es dann halt ein Wechsel dieser Routen untereinander, bis man dann oben ist. Und ich glaube, das ist es auch. Und das klingt jetzt bezogen auf das Scheitern halt erstmal negativ, weil man nicht oben angekommen ist. Und das sind wir wieder bei diesem Lerneffekt. Aber na gut, das sind 4 Routen, die wurden ausprobiert und die funktionieren eben nicht. Und das ist das, was man dann klassischerweise halt Negative Knowledge nennt. Also das Wissen darum, so geht's nicht. Daraus lernen wir dann, ich muss eben einen neuen Weg finden. Und das ist ja total hilfreich. Und das ist auch total sinnvoll, das zu finden für sich.
Und zurückkommen zur, sage ich mal, zum Business oder zur geschäftlichen Welt. Was viele ja gar nicht wissen, dafür, wofür Firmen heute so bekannt sind, was sie tun in erster Linie, das war häufig gar nicht die allererste Idee oder das allererste Vorhaben, was sie hatten. Häufig ist es ja so, dass sie Dinge machen oder dass man Dinge unternehmerisch macht und unterwegs feststellt, da gibt es ja noch was anderes, was auch sehr gut ist. Und wir pivotieren dann unsere Idee, heißt, wir wandeln die ab oder wir drehen die um und machen mit etwas anderem weiter, was wir unterwegs entdeckt haben, was vielleicht sogar viel erfolgreicher sein kann oder was überhaupt erfolgreich sein kann, weil der initiale Plan eben nicht so sein wird.
Ja. Also ne, da gibt es ganze Bücher drüber, über fehlgeschlagene oder nicht erwartbare Experimente und Dinge, die wir halt heute tagtäglich nutzen, wie, keine Ahnung, Post-its, Schießpulver, solche Dinge.
Ich glaube, die Glühbirne auch.
Die also Glühbirne
Edison
auch.
Hat mal gesagt, ich habe irgendwie 8500 Versuche oder 8500 Experimente gemacht, um rauszufinden, wie es nicht funktioniert, und danach habe ich eins rausgefunden, wie es funktioniert.
Genau. Also da gab es zumindest eine Zielsetzung dessen. Aber das ist das eine. Also das Interessante daran ist natürlich schon auch beim Experimentieren oder beim Forschen, hat man das implizit vor Augen oder das ist implizit im Forschen, dass man scheitern kann, um neue Wege dann zu finden. Beim Business, so wie du es jetzt geschildert hast, klingt es natürlich immer so ein bisschen nach einer Zufälligkeit. Also ne, wir haben dann etwas gefunden und sind in die Richtung weitergegangen. Das hilft teilweise auch. Und das ist natürlich auch das Erkennen von Chancen jetzt im unternehmerischen Sinne. Aber, und das ist das, was man ja bei Experimenten und Forschen auch hat, es geht natürlich auch immer um Innovationsschaffung. Und das ist dann so, im Moment zumindest, wenn wir viel diskutieren, ist es natürlich die glänzende Seite dessen, was jetzt so Fuck-up und Fehlerkultur angeht, nämlich, dass da Innovationen daraus entstehen und dass die Basis für eine Innovation doch viel Scheitern auch ist,
ja,
um dann etwas zu erreichen, was wirklich, ne, outstanding anders ist. Und es gibt Firmen, die eben genau in diesen Prozessen das immer einen Schritt weiter treiben und auch bewusst ins Scheitern hineingehen, um dann zu schauen, was lernen wir daraus, was uns dann doch noch mal eins weiterbringt als andere Unternehmen. Also sowas wie 3M oder Alessi, die gehen da sehr offen damit um. Die haben Museen für ihre Produktfailures zum Beispiel und stellen die aus, sodass man die sehen kann und weiß, damit sind wir gescheitert. Aber danach kam möglicherweise ein anderes Produkt, das einen Teil dessen beinhaltet. Und wir haben das nur gewinnen können, indem wir uns das gewagt haben.
Und das ist ja auch die, sag ich mal, ungeblümte und statistisch unverschönte Realität. Auf jeden Erfolg, egal ob das ein großer Musiker oder ein erfolgreiches Startup oder eine Erfindung einer Firma ist, kommen halt statistisch gesehen extrem viele Fehlschläge oder Menschen, die eben es nicht schaffen, nur die sieht halt keiner mehr, weil ja, die, ne, die verschwinden dann im Nichts. Entweder Firmen gehen insolvent, Musiker hören auf oder werden uns in den Playlisten gar nicht angezeigt, ja, und wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, nämlich die Erfolgreichen. Du hast jetzt auch eine Sache erwähnt, dass du deinen Studenten auch etwas zum Thema, ja, rund ums Thema Einstellung zum Scheitern und oder Einstellung zum Reflektieren, auch der Fehlschläge mitzugeben, versuchst. Wie ist denn Scheitern oder die Rolle des Scheiterns oder Fehler machen in unserer Gesellschaft so aus deiner Perspektive? Weil auch da, also ich bin groß geworden und ich wurde sowohl schulisch als auch dann als Erwachsener weit weg vom Thema Scheitern ist okay sozialisiert. Ja?
Absolut. Also ich glaube, das geht den meisten zu. Also jetzt kulturell spezifisch auf jetzt Deutschland oder deutschsprachigen Raum zum Großteil bezogen, ist das schon echt schwierig. Wir haben erstmal ein Bildungssystem oder eine Art Bildung zu vermitteln, die darauf beruht, dass wir Fehler sanktionieren. Also Notengebung ist ja üblicherweise,
genau,
ein Auszählen der Fehler, die du hast, um dir dann eine Note zu geben. Und dann haben wir gesellschaftlich und dann auch eben auch in Schulen meist das Problem, dass ja das, was die Fehler sind, nicht bearbeitet wird zum Teil. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich eine 5 in Mathe hatte, hat sich jetzt niemand unbedingt, und also nicht die Lehrer oder so, hingesetzt mit mir und mir erklärt, was denn die richtigen Lösungswege gewesen wären. Also aus diesem, daraus resultierte ja nicht, ich könnte das nächste Mal eine bessere Note haben, weil mir jetzt jemand erklärt hat, wie es geht, sondern ich habe eigentlich nur den Status, auf dem ich bin, manifestiert bekommen durch eine schlechte Note,
ja,
und kann nicht weiterkommen damit.
Kommt drauf an, da gab es solche, weiß ich nicht, man hat Aufgaben, genau, irgendwie besprochen. Aber ja, im Beruflichen ist das Feedback dann schon irgendwie deutlich
schwierig,
härter. Ja, so.
Also ich hatte zum Beispiel, was ich total faszinierend fand und auch schwer zu verstehen war, ich hatte einen Französischlehrer, der uns gesagt hat, baut nicht einfache Sätze in einem Aufsatz, den man dann schreibt, sondern wenn ihr komplizierte Sätze baut, was im Französischen durchaus besser und attraktiver ist, im Deutschen ja auch, dann bewerte ich das, was da falsch läuft, an, keine Ahnung, den Zeiten, die man halt kombiniert oder in der Verbform, die man benutzt und so weiter, nicht als Fehler, sondern das ist erstmal gut, dass ihr das macht.
Mhm.
So, und wenn er gemerkt hat, da ist, ich sag's mal, ein Schachtelsatz gebaut worden, dann war, wenn der falsch war, wurde er nicht als Fehler gewertet.
Mhm. Das ist,
und das ist total interessant, weil das natürlich einen Anreiz bietet, etwas zu entwickeln und zu lernen und von sich aus auch weiterzukommen. Sonst würdest du halt immer auf Nummer einfach gehen. Dann hast du halt, ne, deinen Haupt- und Nebensatz und einen Punkt hinten dran. Aber damit erschließt sich ja dann nicht die Sprache, so wie du sie gerne nutzen möchtest zukünftig. Und das fand ich sehr schlau damals. Und das fand ich zu der Zeit schon echt eine andere Herangehensweise an das, was ich vielleicht meine anderen Lehrer eigentlich oder Lehrerinnen auch erlebt habe.
Ralf, bist du Vater?
Mhm. Ich habe 2 Töchter, ja.
Ja. Inwieweit verantworten, weil wir gerade bei der Schule waren, inwieweit verantworten denn die Eltern oder auch die Schule so die Einstellung zu Fehlern und zum Scheitern von den Kindern? Weil ich meine, unsere Kinder werden wahrscheinlich in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt, wie man so schön sagt. Und ich glaube, da ist Reflexion ein sehr, sehr wichtiger Softskill, ja, wieder Neudeutsch. Was kann man denn als Elternteil dafür machen?
Also jetzt, ich kann da nur von mir so ein bisschen ausgehen. Ja. Also erstmal zu deiner Frage. Ich glaube, sowohl Schule als auch Eltern sind natürlich maßgeblich daran beteiligt, wie ein Kind als Individuum später mit Fehlern umgeht und Fehler auch ins Positive für sich selbst wandeln kann. Man kann da drin hängen bleiben, also so, das ist dann halt, und dann findet man auch immer einen Fehler und es kann natürlich auch ein bisschen zur psychischen Schädigung zu viel sein. Und das ist natürlich schwierig, weil man dann, was wir ja eben gesagt haben, also ein vorherrschendes Bildungssystem haben, das genau das macht. Man muss versuchen, wahrscheinlich da auszubrechen, wenn es nicht eine Änderung gibt, die natürlich auch oft irgendwie dargestellt wird, aber halt so noch nicht stattfindet bei uns. Die Schulen haben im Moment ganz andere Probleme, also ne, Lehrkräftemangel, keine Ahnung, Auseinandersetzung mit digitalen Medien, was nicht verankert ist, bis hin zu Studiengängen, die wahrscheinlich nicht adäquat das vermitteln, was später die Anforderungen dann von Lehrerinnen sind. Und da glaube ich, da musst du dann sehr bewusst dir überlegen, wie du als Eltern interagieren möchtest mit deinen Kindern. Und ist einfach so schwierig das teilweise auch ist, auf welche Schule man sich dann committet oder wo man sie dann eben auch hinschickt. Da gibt es durchaus welche, die anders damit umgehen. Und da ist dann aus meiner Sicht wichtig, dass sie lernen zu lernen und auch eben, ich kann es wirklich nur aus meiner Sicht sagen, also meine Kinder gehen auf eine andere Form von Schule, die staatlich anerkannt ist und auch eine Gesamtschule ist. Aber die haben zum Beispiel ein anderes Grundprinzip, bei denen werden Tests geschrieben. Und es wird ihnen die Zeit gelassen, dass sie den Test so lange schreiben dürfen, bis sie ihn aus ihrer Sicht richtig abgeben. Und es gibt eben nicht das Prinzip des Zeitdrucks, um dann zu schauen, was du nicht geschafft hast. So, das bringt ja nichts. Und die können sich auch damit auseinandersetzen mit dem Test, bis sie am Ende glauben, alles, was da abgefragt wurde, verstanden zu haben.
Das löst bei mir sehr viel aus. Also ich habe verstanden, dass als Elternteil ist die Wahl der Schule oder der Schulform für die Kinder schon sehr beeinflussend. Ja?
Ja.
Weil, und das muss ich auch sagen, was Schule halt schafft, ist so der erste quantitative Vergleich zwischen Kindern. So, oh, der hat 80 Punkte und ich habe nur 75 und sie hat 95, obwohl sie ja so wenig gelernt hat. Und obwohl es ja Klassen nach Alterseinstufung gibt, ja, ist dieser Vergleich trotzdem dann schon relativ stark wahrgenommen für die Kinder. Und selten, finde ich, schaffen es so Institutionen, die verschiedenen Lehrlevel so anzugleichen, dass man sagt, okay, jemand kann etwas lernen, aber er kann es noch nicht. Ja, so diesen zeitlichen Vergleich. Und deswegen war das so interessant, weil du diesen Test erwähnt hast. Die einen sind schneller, die einen sind langsamer. Ja. Und ich glaube, in so jungen Jahren ist das schon wichtig, weil es eben genauso eine einstellungs- und charakterformende Eigenschaft hat.
Absolut. Also ich könnte das Konzept dieser Schule noch detaillierter ausführen, aber das geht alles sehr in diese Richtung. Also was auch Binnenlernen ist, also ich selbst lerne in meinem Tempo. Was ich total interessant finde bei dem, was du eben gesagt hast, ich glaube nämlich, dieser Vergleich, so kenne ich es zumindest von mir von früher von der Schule und ich glaube, das auch bei meinen Kindern ähnlich zu sehen, den zieht die Kinder gar nicht so. Also die vergleichen sich gar nicht so sehr mit den anderen, ging mir damals auch nicht so. Eigentlich sind es ja meist die Eltern, die eher so drauf achten, wo steht denn mein Kind im Vergleich zum anderen Kind, weil wenn man die mal so untereinander fragt und immer hinhört, die wissen gar nicht groß die Noten von den anderen und wissen, also okay, diejenige ist immer ein bisschen besser, diejenige ist immer ein bisschen schlechter oder so. Das kennt man schon so ein bisschen, aber so mit so, hat eine 1, ich habe eine 4 oder so, gibt es gar nicht so häufig. Das ist dann doch auch sehr geprägt teilweise vom Elternhaus, die darauf achten.
Interessant, ja, weil ich habe gestern mit einem Freund dazu gesprochen und der meinte, Jakob, du glaubst nicht, wie grausam Kinder zu sich sind und wie sehr sie sich sowas, du hast eine 3, ich habe eine 2, wie sehr sie sich sowas ans Bein binden. Ja? Aber hey, also
okay, ja, unterschiedliche
Wahrnehmung. Andere Kinder.
Ja? Nein, und auch was ich jetzt erzählt habe, also man muss ja sagen, also wir sitzen ja hier in Berlin, das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, dass man hier eine Schule wählen, also zumindest einen gewissen Rahmen eine Schule wählen kann. In ländlichen Bereichen ist halt die nächste Schule 5 Kilometer entfernt und da geht das Kind hin. Also da fängst du jetzt nicht an, drüber nachzudenken, dass 20, 30 Kilometer weiter eine Schule mit einem anderen Konzept wäre, wenn du Glück hast, weil dein Kind dann niemals hinkommen wird, allein, eigenständig, die nächsten 5 Jahre. Und daran scheitert natürlich dann wiederum recht viel, was jetzt so eine Veränderung in der Lehrform durch die Eltern stattfinden kann. So, also man kann es halt nicht unbedingt so sehr wählen. Ne?
Fair. Noch eine Sache, wo mich mein Podcast-Kollege, so nenne ich ihn jetzt mal hier an der Stelle, Herr Markus Lanz aufgebracht hat. Er hat es zwar im anderen Kontext gesagt, aber der hatte so die Besorgnis geäußert, dass wir uns ja alle zur Hafermilchgesellschaft wortwörtlich okay, ja. entwickeln, ja, weil wir so ehrliches Feedback und auch den Leistungsgedanken irgendwie aus den Augen verlieren. Und während ich als ehemaliger Leistungssportler schon auch eine sehr neoliberale und selbstverantwortliche Einstellung zum Thema Erfolg habe, also wenn ich viel Arbeit reinstecke und viel an mir arbeite, dann kann ich vielleicht nicht alles, aber relativ viel schaffen, ja. Und umso mehr ich mich mit dieser Episode hier und all den Fakten, die ich mich in der Vorbereitung hierzu eingelesen habe, auseinandergesetzt habe, umso schwieriger finde ich diese Aussage, weil ich es eben anders sehe. Ich glaube echt, jeder hat ein anderes Tempo, ein anderes Level und es ist falsch, da mit so einer Druckkeule sozusagen Angst zu machen.
Naja, also jein, ich.
Wobei das Leben in der Realität ist halt hart. Ne? Es gibt einen Wettbewerb, egal ob ökonomisch oder sozial.
Ja, ja, ja. Also
schwierig.
Die Frage ist ja, worauf zielt diese Aussage von Lanz ab? Und die ist natürlich sehr, sehr, sehr plakativ einfach, sagen wir mal so. Natürlich. Also wenn wir jetzt, ich weiß auch nicht, was mit Hafermilch zu tun hat, ehrlich gesagt. Aber anyway, ja. Ich habe sie gehört und also weiß nicht. Aber wenn wir jetzt, also wenn wir bei dem bleiben, was du eben meintest, also Leistungssport und du aus dir selbst heraus und so, na klar, ich meine, du bist ja intrinsisch motiviert und Leistungssport heißt, du willst natürlich einer der Besten sein in diesem Zusammenhang. Und nichtsdestotrotz wirst du natürlich all das, worüber wir eben gesprochen haben, damit aufnehmen müssen. Also deine ganze Muskulatur, deine ganze Einstellung funktioniert ja nur, wenn du überprüfst, dass da möglichst keine Fehler entstehen. Also das Scheitern, worüber wir sprechen und so wie das klingt, ist ja immer irgendwie das Ende oder erfolgt am Ende, weil das nicht ganz funktioniert hat. Also Scheitern beim Sport wäre dann halt, du bist eben nicht Erster geworden.
Ja.
Das viel größere Scheitern ist ja, du kannst nicht teilnehmen, weil du nicht darauf geachtet hast, dass deine Muskulatur, keine Ahnung, aufgewärmt war vorher.
Richtig.
So, also du musst ja in dich hören und du musst ja deinen Körper überprüfen, du musst ja schauen, wie das ist. Das ist dasselbe, also das ist immer so das Argument, was man eben auch und wir auch einbringen bei Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen gar nicht über Fehler sprechen, weil dann denken die Menschen ja, wir hätten fehlerhafte Produkte. Das ist halt Quatsch.
Hm.
Also natürlich geht es ja darum, dass du ein fehlerfreies Produkt abliefern willst und das lieferst du aber nur ab, wenn du dich vorher mit den Fehlern beschäftigst. Du musst doch diesen ganzen Produktionsprozess, den ganzen Prozess, der dann dieses Produkt durchlaufen muss, um am Ende fehlerfrei zu sein, sichern können. Und das ist erstmal die einfachste Form dessen, wie man sich mit Fehlern und Scheitern beschäftigt. Sonst hast du natürlich am Ende ein fehlerhaftes Produkt, wenn du nicht vorher schon alles eliminiert hast, was passieren kann. Und das wäre dann das, was beim Sport und bei dem Leistungsgedanken mal zu bleiben, natürlich auch stattfinden muss. Du musst doch wissen, wie du an dir, mit dir selbst arbeitest, was du dir nicht zumuten kannst oder vielleicht auch mal einen Schritt weitergehen und dir etwas zumuten, woran du dann scheiterst, um dann zu sehen, okay, so weit bin ich noch nicht. Da muss dann jetzt noch mal ein Punkt mehr dazu kommen. Da muss ich dann halt noch, keine Ahnung, technisch ausgereift, das ist halt schön, die Muskulatur habe ich schon, aber das reicht noch nicht aus oder ne, oder mein Equipment muss sich um eins steigern, je nachdem, was man Sport macht oder so. Oder teamorientierter Sport ja auch. Also, Punkt, ne, ja. Ich meine, du kannst einen super Schuss machen beim Fußball. Wenn dir niemals jemand irgendwie diese Flanke rüberspielt, dann wirst du es halt auch nicht machen. Aber das sind so, ne, die Elemente, die halt vorher eine Rolle spielen. Und es geht nicht immer darum mit, wenn ich dann das nicht erreicht habe, dann bin ich gescheitert, sondern der Weg dahin ist schon eine der Fragen des Ganzen. Und da, finde ich, bricht auch diese Idee von, natürlich nicht die Idee, aber da bricht auch diese Aussage von Lanz, weil das eine nicht das andere ausschließt. Ich jetzt nicht unbedingt Freund von Neoliberalen bin und wir auch ab und zu wirklich diesen Vorwurf bekommen, dass es heißt, naja, ihr wollt ja dann nur, dass immer das Beste aus dem Scheitern rausgeholt wird. Nein. Scheitern ist teilweise einfach echt scheiße. So, und es geht einem auch echt beschissen dabei so. Und so steht es dann auch erstmal da. Die Idee ist ja vielmehr, ich kann schon, wenn ich das reflektiere, einen Gewinn daraus ziehen, dass ich eine Sache zum einen abschließe, also dann mir das auch nicht immer anhängt. So. Ich meine, etwas nicht zu reflektieren oder nicht zu analysieren, warum es passiert ist, hängt mir doch meist im Kopf nach. Wenn ich mal irgendwie rausgefunden habe, das lag daran, dann kann ich es abhaken. Und das ist schon mal etwas, was einem hilft. Und da geht es jetzt nicht darum, mit was kann ich da jetzt rausziehen, damit es dann wirklich ich noch besser werde und, keine Ahnung, im Feuer geschmiedet wurde oder was auch immer da so reinfließt, sondern es geht einfach darum, dass man sich auch leichter danach fühlt. Ein Punkt, keine Ahnung, wie dir das ging, den zum Beispiel einige unserer Sprecherinnen auf der Bühne auch haben, die halt sagen, das ist so ein katharsisches Gefühl für mich gewesen, diese Story des Scheiterns erstmal aufzubereiten, sie zu erzählen, dann wirklich wie so dieses griechische Publikum, das da unten sitzt und das widerspiegelt, auch von mir zu geben und etwas zurückzubekommen. Und dann ist danach auch eine Erleichterung da, weil man das einmal in der Gänze auch erzählt hat und es nicht ewig in einem weiterfrisst, so. Und das ist jetzt, also ne, das ist eben nicht dieses, ich komme da jetzt so richtig raus und mache da nochmal eins weiter.
Kommen wir zum Lernen gleich, aber du warst gerade so beim Umgang mit dem eigenen Scheitern. Und ich meine, ich kann dadurch, dass mein Vorhaben, in das ich extrem viel Zeit, Energie und auch Geld gesteckt habe, ja, eine Firma in der Altenpflege aufzubauen, dass das nicht geklappt hat, das hat schon auch an mir gezerrt. Also ich habe schon relativ lang gebraucht, so ein knappes halbes, dreiviertel Jahr, um das wirklich gut aufzuarbeiten und zu reflektieren und auch dann loslassen zu können und weiterzumachen.
Da warst du aber schnell. Das ist gar nicht so lange. Wir haben Menschen, die ihr halbes Leben lang damit dann irgendwie. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Du bist halt dann auch.
Nein, es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin ein Eisblock. Von daher, vielleicht war ich deswegen so schnell. Ja?
Ja, das hätte ich nicht gesagt, aber ich glaube halt, also sorry, wenn ich da unterbreche, aber das ist immer das, was ich denke, weil du wusstest ja so rein auf einer rationalen Ebene durchaus, dass du dich auf was einlässt, was halt auf eine gewisse Grenze risikobehaftet ist.
Auf jeden Fall.
Und damit kann man dann auch einfacher umgehen, weil du zum einen vielleicht vom Typ her, aber auch von dem, was du an Business damit aufbauen wolltest, weißt, laut Studien, ich glaube 90-95%, welche Studie auch immer, dass Startups scheitern. Und das ist dir natürlich aus dem, was du vorher gelernt hast und in welchen Bereichen du begeben hast, irgendwo im Hinterkopf bewusst gewesen.
Trotzdem, also trotz alledem, klar, ich sage ja und trotzdem, man verbindet halt sehr stark das Scheitern der Sache mit dem Ich. Also man sagt ja auch, ich bin gescheitert.
Absolut.
Also ich bin, mein Ego ist das Gescheiterte.
Ja.
Und das Ganze sozusagen zu verarbeiten und das so von einem loszulösen und zu sagen so, ja klar, ich bin mit dieser Sache aus diesem Grund gescheitert, das ist, glaube ich, auch ich will nicht sagen eine Kunst, aber eine wichtige Art, das Ganze zu reflektieren und zu verarbeiten, dass es nicht ich als Person, der schlechte Unternehmer oder der schlechte Start-Upper oder der schlechte COO, was auch immer man ist, oder der schlechte Fotograf, gibt es über alle Bereiche, sondern das war ein schlechtes Foto. Und es bin nicht ich und es ist auch nicht meine Profession und ist auch nicht mein Daseinsgrund auf dieser Welt.
Ja.
Und ja, ich meine, ich erinnere mich jetzt nicht an gescheiterte Beziehungen, die so dramatisch gescheitert wäre, aber ich meine, viele Ehen werden ja statistisch auch geschieden, ja, 50% plus minus. Es ist ja dahingehend dann auch eine gescheiterte romantische Beziehung.
Mhm.
Aber es ist ja kein gescheitertes, liebendes, kein gescheiterter, liebender Mensch, ja, sondern diese Ehe, diese Beziehung ist in dem Moment eben gescheitert.
Damit hast du ein weiteres Keyfinding von uns formuliert gerade. Das haben wir nämlich auch, das hat sehr schön Bernd Blickert damals gesagt, der mit seinem Business, also der gescheitert ist, sein Business aufgeben musste und alles, also und auch lange drunter gelitten hat, ist auch schon einer unserer ältesten Sprecher gewesen. Und Bernd hat das so formuliert, wie du es eben auch gesagt hast, nämlich bedenke immer, dass dein Business gescheitert ist. Es bist nicht du selbst, der gescheitert ist. So.
Und ja.
Das klingt im ersten Moment so, als würde man die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen. Das stimmt aber nicht, weil man natürlich immer bis dahin auch involviert war. Aber uns als Mensch macht halt eben viel, viel mehr aus als dieses Business. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, den wir schon immer mit berücksichtigen. Wir wollen immer eigentlich über Scheitern und Fehler sprechen, für die man eine Verantwortung mit übernehmen kann oder gekonnt hätte, weil das ist natürlich das Interessante, wie wir damit umgehen. Also dieses Scheitern ob der externen Umstände, die finden wir über und überall.
Mhm.
Wir finden ja auch immer und überall, dass wir scheitern, weil jemand anderes das so und so gemacht hat. Also im Business-Kontext, bei Workshops hören wir das ja immer, schlecht gebrieft worden, Chef hat was anderes gewollt, Team ist Mist, kein Vertrauen und so weiter. Bei uns selbst suchen wir das eigentlich meist am wenigsten. Aber das ist das Spannende, sich darum auch zu drehen. Und nichtsdestotrotz, es ist schon immer noch so, dass wenn es dann der Job ist, dass man es halt irgendwie auch abhaken muss und als Mensch weiter mit sich klarkommen muss und daran nicht hängen bleibt. Ist auch einer der Gründe, warum wir meist Sprecherinnen haben, wie dich ja auch, die erst im Nachhinein dann sprechen, wenn sie mit dieser Episode zumindest für sich selbst einigermaßen so weit im Reinen sind, dass sie nicht mehr emotional total belastet sind.
Hm.
Und das ist für Bühne und für die Darstellung dessen auf der Bühne eher schwierig. Haben wir auch schon gehabt.
Ist
aber natürlich psychisch eine Belastung für die Person und für uns auch mit, weil wir ja versuchen, auch in einigermaßen geschützten Raum zu bieten mit dem Publikum, mit der Moderation, mit dem, wie wir mit den Menschen, die da sind, auch umgehen und wie wir auch unsere Sprecherinnen schützen durch Fragen oder Ablauffragen eben auch. Und da ist es schon gut, wenn man natürlich Menschen hat, die dann eher psychisch so weit stabil sind, dass sie über die Episode sprechen können, ohne jetzt noch in der vollen Belastung zu sein.
Gibt es außerdem, sag ich mal, dem Schauen bei sich selbst und nicht nur bei seinem Umfeld, gibt es noch andere Aspekte, die wichtig sind für den Bereich Lernen aus Fehlern oder Lernen aus dem Scheitern?
Ja, also das, was wir wahrscheinlich alle am wenigsten machen können oder machen, ist eben über das, was wir wirklich sehen, hinwegzuschauen. Also so in andere Länder, so in andere Kulturen. Also ich meine, wie machen die es denn da? Also das ist, glaube ich, das Bereicherndste, was wir hätten, weil wir haben halt, also ich für mich, du für dich, alle irgendwie kollektiv einfach eine Sichtweise, die halt kulturell geprägt ist, eurozentrisch irgendwie. Wir merken das ja am Tagtäglichen, wie schwierig es uns schon fällt, mit anderen Menschen gesellschaftlich umzugehen, die andere Vorstellungen mit einbringen. Und wenn man das jetzt positiv mal öffnet und schaut, was machen denn andere anders, als wir es machen, dann habe ich natürlich schon mal einen riesen Lerneffekt. Und wenn ich das dann noch werte, kann ich das im Positiven oder im Negativen ganz einfach erstmal werten. Und wenn ich Positives dann rausnehme, dann merken, oh, es geht auch anders. Schau an.
Hm.
Also ich hatte letztens irgendwie...
Gibt es da irgendeine Kultur, die, ich meine, wahrscheinlich die Amerikaner, die sehr offensiv und sehr positiv auf das eigene Scheitern schauen. Ich weiß, dass zum Beispiel in den 80er Jahren viele europäische Automobilmanager alle nach Japan geflogen sind, weil sie dort ja so einen Produktionsprozess der kontinuierlichen Verbesserung gelebt haben.
Ja.
Das vielleicht noch als Kultur, aber gibt's so
was? Naja, schon. Sicht? Also du hast, also jetzt, was du ansprichst, ist Kaizen, was dann also diese Optimierung in den Prozessen war. Das ist ja schon was mittlerweile bei den meisten irgendwie stattfindet. Also so diese Produktinnovation oder im Produkt immer mehr optimieren, innovieren. Bei den amerikanischen USA-Kultur, Wir waren ja da, also wir haben Anfang März eine Fuck Up Night in Austin gemacht, auf der bei Southwest, und haben zum Beispiel da festgestellt, dass dieses Sprechen über das Scheitern, zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns da bewegt haben, zwar leichter fiel, aber auch sehr an der Oberfläche blieb. Also die waren bei unserer Fuck Up Night extremst erstaunt über unsere Vorgehensweise, eine Tiefe vordringen zu wollen der Problematik. Also woran bist du gescheitert, warum genau, was hat es mit dir gemacht, welche Emotionen hat es vorher ausgelöst, hinterher, wie bist du damit umgegangen? Das sind so klassische Fragen, die wir dir ja auch gestellt haben zum Teil. Ne? Also hattest du Freunde, konntest du mit denen drüber sprechen, wer hat dich mit aufgefangen? Also so, das sind die Dinge, die wir normalerweise als Interviewfragen auch mitstellen. Das war da nicht üblich. Also ich war auf einer amerikanisch organisierten Fuck-Up-Night, da haben am Ende 15 bis 16 Personen gesprochen, die mehr oder weniger erzählt haben, was ihnen passiert ist, so auch eher auf einer Fehlerebene, also nicht tiefer gehen teilweise, mit Tipps abgeschlossen haben und ich würde sagen, zum Großteil dafür gefeiert wurden, dass sie gesprochen haben. Also was auch ein interessanter Support ist und ne, also
das
man feiert dann für hey,
das
sprechen.
Klingt so sehr nach nordamerikanischer Hey, how are you Kultur.
Genau.
Ralf, ja.
Also ich will es auch gar nicht verurteilen, das hat durchaus eine anderen Wert des Ganzen, also des Sprechens. Und das ist ja das, was wir mit versuchen zu fördern, ist ja erstmal ganz banal, dass wir sprechen über Fehler. Was wir schon meist vermeiden.
Ich wollte das auch nicht verurteilen. Ne? Vielleicht ist das ja ein Teil des Erfolges, das Ganze nicht so melancholisch wie wir Deutschen, sage ich mal, zu sehen. Ja, und alles bis in den tiefsten psychologischen Nukleus des Ursprungs und wie hat mich das verändert. Vielleicht ist ja auch ein Teil des Erfolgs irgendwann zu sagen, hey, okay, passiert, ich stehe auf, mach weiter, beim nächsten Mal mache ich das nicht.
Ja.
Ne? So.
Und das ist auch das, also das ist auch, was wir ein Unternehmen reingeben, also zu sagen, macht mal am Ende von einem Meeting ein Worst-Case-Sharing. Und da muss man jetzt nicht bis in die tiefsten Details analysieren. Also da reicht ja schon zu sagen, irgendwie, okay, letzte Woche ist das und das passiert. Lass uns schauen, dass wir da halt irgendwie besser drüber hinwegkommen oder dass wir da einfacher damit umgehen oder achtet mal auf das und das so. Und da ist, also da wäre jetzt so, sorry, dass ich da jetzt so in die Tiefe gegangen bin des Ganzen, aber ja klar, natürlich kann man davon lernen, dass man vielleicht in der Einfachheit der Fehler oder in der Einfachheit der Darstellung dann auch mehr drüber spricht. Und wenn du zu uns sagst, also zu uns als jetzt mal so in dieser Kultur aufgewachsen sagst, ein Fehler, dann ist ja bei uns erstmal ein tiefes Einatmen, so, mein Fehler. Und dann, also vielleicht ist das halt woanders einfacher, was wir in Workshops gelernt haben, um nochmal darauf einzugehen, was kann man bei anderen lernen. Wir hatten mal eine Teamzusammensetzung in einem Workshop, da war, ohne es jetzt darauf festlegen zu wollen, eine spanischgebürtig, französisch und eine deutsche im Team. Und die Aufgabenstellung war so festgelegt, dass sie eigentlich scheitern mussten. Also sie konnten die Aufgabe nicht erreichen, die sie innerhalb von ein paar Stunden da lösen sollten, kannten sich vorher nicht und mussten zu dritt zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen. Und am Abend wurde dann darüber in einer Art Fuck-Up-Night reflektiert. Und es war total interessant, weil man da wirklich so die kulturellen Unterschiede erkennen konnte. Die deutsche Dame war eigentlich ziemlich frustriert, weil das Ziel nicht erreicht wurde. Also ihr Fokus war, wir müssen dieses Ziel erreichen in dieser Zeit und dann sind wir erfolgreich und haben das geschafft. Die spanische und die französische Dame, die da jeweils standen, die waren relativ zufrieden mit dem Ganzen, weil die eine meinte, wir haben relativ viel gelernt dabei. Also da waren ganz neue Sachen für mich dabei, die ich so gar nicht kannte. Und es war total gut, dass ich mich da mit euch drüber austauschen und mal neue Aufgaben gestellt bekommen habe, die mir so nicht bewusst waren. Und dass wir das am Ende nicht geschafft haben, ja, egal, aber der Lerneffekt war spannend. Und die andere meinte dann so, hey, es war super, euch kennenzulernen und in diesem sozialen Kontext gemeinsam als Team eine Aufgabe zu erarbeiten, die wir uns versucht haben zu erschließen und voranzukommen. Und da wurde, also für uns zumindest, und so plakativ das auch ist, relativ offensichtlich mit so, ja, wir haben eine sehr klare Fokussierung auf das Ziel in einem deutschsprachigen oder deutschen Kulturraum und wir verlieren dabei wirklich viel, was auf dem Weg irgendwie mit stattfindet auch.
Ja, schön, schön. Das erinnert mich so sehr daran, Weißt du, man sagt ja auch, ja, nur der kann scheitern, der etwas versucht. Ja, also man muss im Endeffekt was tun, so die Aktion irgendwie in Aktion treten und kann dabei scheitern. Ich finde, das ist falsch, oder ich glaube, das ist falsch, weil ich glaube, auf sein Leben rückblickend kann man, glaube ich, auch sehr stark scheitern, wenn man etwas eben nicht versucht. Ja? Und man bereut dann im Alter oder auch schon in den Mit-30ern gewisse Dinge, ja, die man dann eben nicht gemacht hat. Und ich glaube, diesen hohen Standard, den wir hier in Deutschland irgendwie gesellschaftlich und auch intrinsisch anerzogen bekommen, wenn der uns manchmal bremst, was zu tun, dann ist das auch kontraproduktiv, auch wenn es natürlich ganz gut ist für die Dinge, die wir irgendwie hervorbringen, dass wir hohe Standards haben und nach Exzellenz streben und Co. Ja. Naja, die Balance zu finden, ist für mich die Kunst. Ja. Dinge trotzdem zu tun, auch wenn man weiß, an Tag 1 ist man nicht der Beste und kann es nicht. Man muss erstmal viel lernen und trotzdem loszulegen.
Ja. Ja, also du kannst es konkret übertragen auf das, was du aktuell siehst in den Studien. Also ich glaube, es war PwC, ich bin mir nicht ganz sicher, die letztes Jahr eine Studie gemacht haben, bei der halt gezeigt wurde, dass wir halt nicht mehr innovativ agieren in den Unternehmen. Und es gibt eben Studien, die zeigen, dass aktuell die Unternehmen nicht mehr in Innovationsentwicklung investieren. So, also wir stagnieren. So, und da kommen wir an den Punkt, den du sagst. Natürlich ist das ein Scheitern, wenn Unternehmen sich nicht in irgendeiner Weise erneuern, weiterentwickeln, innovativ vorantreiben, dann wird sich dieses Scheitern später ausdrücken und aufzeigen, weil du im Wettbewerb dann letztlich abgehängt wirst von anderen. Da können wir jetzt auf 2, 3 Beispiele eingehen, aber ich glaube, es führt dann zu weit. Aber
eben, Ralf, wir haben über so viele Aspekte des Scheiterns gesprochen, so angefangen von der Fuck-Up-Night, den Gemeinsamkeiten von Fehlschlägen, die da auch viel mit Transparenz und Kommunikation zu tun haben. Wir haben, ja, das sage ich mal, das Anerziehen von Reflexionsfähigkeit kurz angesprochen. Wir haben über kulturelle Unterschiede vom Scheitern gesprochen. Wenn ich dir jetzt aus all deiner Erfahrung, die du aus den Workshops in den Unternehmen, aus den Fuck-Up-Nights, wenn du unseren Hörenden jetzt einen Aspekt mitgeben könntest im Themenumfeld des Scheiterns, welcher wäre das? So, deine Weisheit. Und du hast sie.
Meine Weisheit. Da scheitere ich dran an der Weisheit wahrscheinlich. Schwierig. Nee, ich glaube, es ist schon das, was du jetzt am Ende auch mit eingeworfen hast. Dieses seid mutig. Also seid mutig, etwas zu tun. Und schlagt dann auch diesen Weg ein, von dem ihr denkt, dass er euch dorthin bringt, wo ihr hin wollt. Das klingt jetzt so vage, weil ich es auch genauso vage sagen will. Es gibt nicht so den einen goldenen Weg. Aber wenn ihr eine Vorstellung habt, wo ihr hin wollt, dann geht los. So, und ich glaube, das ist schon das, was ich auch höre, was bei uns beim Fuck-Up Nights vermittelt wird. So absurd das klingt, wenn da 3, 4 Menschen über ihr Scheitern sprechen, geht der Großteil des Publikums raus und sagt, ich traue mich das jetzt auch. Mhm. Oder was ich da oben gelernt habe, ist, man muss es halt einfach auch mal tun und man muss halt mal loslegen. Und es ist echt immer der einfachste Satz, den ich höre, der natürlich auch total nett ist, wenn Leute sagen, hey, wenn nicht, stehe ich halt bei euch auf der Bühne. So, okay, so schlimm ist es dann auch nicht. So, also ich sage immer dazu, will ich nicht. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand da jetzt anfängt, ich möchte nicht unbedingt gerne wieder auf unserer Bühne dann sehen und begrüßen. Aber ich weiß, dass Personen, die da oben stehen, wie du auch, immer die Kraft, die Energie und auch den Impuls vermitteln, dass man etwas tun sollte. Und zum Großteil eben auch vermitteln, dass sie das aus einer wirklichen inneren Motivation, Überzeugung herausgetan haben. Und das wirkt. Also das wirkt, selbst wenn es am Ende nicht zu dem erwünschten Erfolg geführt hat. Und das ist das, wo ich jetzt auch sagen würde, nehmt das mit, die Energie, etwas zu starten, anzufangen, was man sich vielleicht nicht unbedingt traut.
Wunderbar, dann soll das letzte Wort in diesem Stay High Podcast zum Thema richtig scheitern sein. Ich würde trotzdem noch ergänzen, ohne dir das letzte Wort zu nehmen, weil ich einfach so wichtig finde, ist, sich mit sich selbst zu vergleichen. Also wie war ich gestern oder letzte Woche bei meinem Vorhaben und nicht von Anfang an zu erwarten und zu versuchen, mit den Exzellenzen dieser Welt, mit den Besten der Welt Schritt zu halten und sich so sozusagen sein eigenes Vorhaben klein zu reden, weil man denkt, oh, ich werde ja nie die beste Podcasterin, der beste Podcaster, wenn es so, so große gibt wie Pipapo. Ja, ich glaube, das ist auch ein Ding. Ja, genau. Ja. Also einfach machen, loslegen, sich trauen, denn am Ende ist fairerweise auch der Weg und die Lebenszeit, die wir damit verbringen, so ein sehr, sehr schönes Geschenk.
Genau. Ja? Und das Ding ist, Fehler machen wir immer. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie bewusst sind wir uns dessen?
Dann ist das aber das letzte Wort.
das war der Fehler, dass wir noch weitergemacht haben nach dem letzten Wort. Nein, alles gut. Danke für die Einladung.
Ich verlinke auf jeden Fall die Fuck-Up-Nights hier in den Shownotes. Ja. Da gibt es dann im Endeffekt Geschichten des Scheiterns live auf der Bühne, ob in Berlin oder auch in verschiedenen Städten. Es gibt, glaube ich, viele Editionen.
Genau, es gibt verschiedene Städte und wer bei uns in Berlin möchte, der kann auf fuckups.de schauen. Da kündigen wir immer mit an. Und die nächste Fuck-Up-Night ist voraussichtlich jetzt März 2024 hier in Berlin.
Wunderbar. In dem Sinne, Ralf, vielen Dank. Stay high, sagt euer Jakub.